Du, Andi?
Ja, Thorsten.
Hast du irgendeine Fun Fact über Illertissen?
Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, in Illertissen gibt es das Bienenmuseum, das Bayerische. Und da gibt es 50 Millionen Jahre alte Bienenbernstein, Geräte der Imkerei. Es gibt einfach alles. Und das Schönste ist, von Ostern bis Oktober zieht sogar eine Bienenkönigin mit ihrem Hofstaat ein in einen gläsernen Schaukasten. Das ist für mich als Insektenliebhaber natürlich etwas Großartiges.
Ja, sehr schön. Also, wenn ich meinen Jurassic Park einmal aufbauen möchte, dann muss ich die Bienen aus dem Bernstein dort aus diesem Museum entnehmen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist übrigens im Föhlin-Schloss und das sollte man nicht mit der Föhlin-Arena oder dem Föhlin-Stadion verwechseln, weil da ist etwas ganz anderes geschehen.
Genau, dort waren wir nämlich dieses Wochenende und nicht nur als normale Zuschauer, sondern
Nein,
als
nein, nein.
very important persons und natürlich, wie es von diesem Medium kennt, als Presseorgan. Also diese Geschichte und noch sehr viel mehr hören wir nach dem Vorspann.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir bei Gebrabbel Rot-Weiß.
Ist der Andi und auch von mir ein fröhliches Hallo an alle. Ich hoffe, es geht euch ähnlich gut wie uns und ihr habt auch richtig Lust auf diese neue Folge.
Ja, wie gut es uns wirklich geht, das wird sich zeigen müssen. Es war natürlich eine sehr strapaziöse Reise, die wir für
Heieiei.
euch vorgenommen haben. Aber bevor wir zu der kommen und all den aufregenden Dingen, die dort passiert sind, möchten wir dann doch über die Transfers der letzten Woche sprechen, denn seit dem letzten Podcast ist doch einiges passiert. Nicht nur wurde Christos Tscholis fest verpflichtet, nein, nicht fest verpflichtet, aber tatsächlich verpflichtet, das war ja im letzten Podcast noch unklar. Er wurde jetzt für ein Jahr ausgeliehen mit einer entsprechenden Kaufoption, die allerdings sehr hoch liegen dürfte. Also ein Fragezeichen, ob man als Zweitligist so etwas dann zumindest stemmen kann. Außerdem gab es einen zweiten Transfer. Isaac Bergmann Johannesson wurde vom FC Kopenhagen ausgeliehen. Ein schwedisches Talent, allerdings ein Talent mit reichhaltig Erfahrung.
Ein isländisches Talent, wenn ich da einmal kurz
Genau,
dazwischen sprechen darf.
kein Este, sondern ein Isländer mit großer Erfahrung tatsächlich in der schwedischen Liga, in der er schon in jungen Jahren aktiv war, also ist 20 Jahre jung. Wurde dann vor 2 Jahren vom FC Kopenhagen für 4,5 Millionen gekauft und spielte dort unter anderem auch Champions League. Letzte Saison durfte er auch zumindest in der Heimpartie gegen Borussia Dortmund ein bisschen spielen, wurde da eingewechselt und ich glaube gegen Manchester City auch. Hat also durchaus für sein junges Alter durchaus bemerkenswerte Erfahrungen bereits gesammelt, kann man vielleicht so sagen.
Was gibt es noch über ihn zu sagen? Er ist 1,84 Meter groß, 20 Jahre jung, Linksfuß, das ist sehr, sehr schön. Und ja, die Hauptposition ist das zentrale Mittelfeld. Er kann aber, wenn er muss, auch links außen oder rechts außen mitspielen. Aber er liebt es, in der Mitte zu spielen.
Das würde ich ja den Trainer gerne mal fragen, ob das jetzt so seine Hauptposition ist oder ob wir den Spieler dann doch eher auf Außen erwarten dürfen. Schade, wenn ich mal die Möglichkeit hätte, den Trainer zu fragen. Das wäre doch mal interessant.
Tja, vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, das wäre mal interessant. Ja, also ein Transfer, der vielleicht so ein bisschen mit Krabowmik vergleichbar ist, dahingehend, dass Krabowmik sich ja auch vor allem im zentralen Mittelfeld gesehen hat, aber dann letztendlich eher auf den Außenbahnen eingesetzt wurde. Auch weil man sagen muss, dass Krabowmik zentral jetzt gar nicht immer so sehr überzeugt hat, wenn er dort gespielt hat. Es waren zugegebenermaßen nicht viele Spiele, aber die letzte Saison, die waren eben ja eher so durchwachsen. Bei Johannesson ist es vielleicht ein bisschen anders, dass das wirklich so seine Stammposition ist. Er wurde wohl bei Kopenhagen tendenziell eher außen eingesetzt. Aber ja, mein Gefühl sagt mir, er ist, und es war sicherlich auch kein Zufall, dass am selben Tag, als der Abgang eines anderen Spielers verkündet wurde, er geholt wurde. Er ist wohl tendenziell eher fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen. Aber er ist Linksfuß und er kann außen spielen und das ist natürlich eine Kaderlücke, die aktuell nach wie vor durchaus besteht, sodass er hoffentlich auch möglicherweise eine veritable Alternative auf außen ist, genauso wie natürlich Tolles schon vorher. Tja, und dann haben wir einen Spieler verloren, Andi. Das habe ich gerade schon angedeutet.
Eli Fernandes Neto hat uns verlassen. Er ist nach Österreich gegangen zu dem Salzburger Verein mit dem Getränkehersteller im Namen
Fanta Salzburg.
Fanta Korn Salzburg. Ist dort für eine erstmal feste Ablöse von 3 Millionen Euro hingewechselt und es gibt wohl, so sagen es die Medien, einige Optionen, wie wir noch weiter daran verdienen können, mit Weiterverkaufsprämien in Höhe von irgendwie 10-15%, wohl je nachdem, wie viel hinterher für den Knaben dann nochmal erlöst werden wird. Also für einen Spieler, der bei uns keine 300 Minuten, glaube ich, im Zweitligateam auf dem Platz gestanden hat, ein überdurchschnittlich großer Erlös. Auch wenn ich natürlich jeden verstehen kann, der sagt, naja, das ist so ein Talent, was wir hochgezogen haben. Wäre doch eigentlich auch schön, wenn er noch bei uns bliebe. Aber es gibt Gründe, warum das so gemacht wurde, oder Thorsten?
Ja, es ist eine romantische Vorstellung natürlich. Man darf allerdings jetzt auch bei der Sache nicht übersehen. Also Fernandes Negro ist auch erst vor 2 Jahren im Jugendbereich zur Fortuna gewechselt, war vorher bei Fortuna Köln und ich glaube auch beim FC. Das heißt, also er ist jetzt weder der Düsseldorfer Jung, noch ist er seit 10 Jahren im Verein. Was jetzt nicht heißt, dass wir ihn nicht alle gerne, glaube ich, behalten hätten, aber wenn man als Zweitligist so eine Gelegenheit finanzieller Natur bekommt, dann muss man sie einfach wahrnehmen. Da sind wir einfach in der Nahrungskette so weit eher am Ende, dass wir da keine andere Möglichkeit haben, als auf so einen Geldbetrag zu verzichten. Insbesondere sollten wir auch noch an Weiterverkäufen später beteiligt werden, wie es ja vor allem die Bild-Zeitung, die sich ja sehr hervorgetan hat bei diesem und bei anderen Transfers in den letzten Tagen. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, weil das tatsächlich, glaube ich, viele Leute nicht mitbekommen haben, was Fernandes Netos Transfer betrifft. Er wird nächste Saison nicht bei FACO Salzburg spielen, sondern beim FC Liefering, dem Farmteam in der zweiten österreichischen Liga, das sie im Prinzip betreiben, in dem Fall auch offen. Und dort wird der Spieler also für nächste Saison geparkt und zum Einsatz kommen. Das heißt, rein sportlich, was die nächste Saison betrifft, hat er sich mit Sicherheit sogar verschlechtert. Allerdings natürlich mit der Perspektive auf aktuell mehr Einsätze, denn genau wie du sagst, Andi, es ist ja so, dass er jetzt aktuell als Stammspieler nicht so die große Rolle gespielt hat und im Prinzip kann man natürlich, also aktuell wird er zum Beispiel im Transferwert von 500.000 gelistet mit einem Marktwert. Es wäre ja im Prinzip, hätte Fortuna da gesagt, nein, wir nehmen dieses Geld nicht, ein reines Gamble gewesen auf die Zukunft, dass dieser Spieler, wenn er zum Beispiel nächsten Sommer dann in sein letztes Vertragsjahr ginge, dass man ihn dann hätte unbedingt veräußern müssen. Und dann hätte er zu diesem Zeitpunkt dann aber auch 3-6 Millionen einbringen müssen. Will sagen, jetzt liegt der Gamble bei Salzburg. Es kann sein, dass der Spieler sich finanziell nochmal in eine ganz andere Richtung vom Marktwert her entwickelt. Aber also wir haben ihn auch spielen sehen und ich würde jetzt wirklich überhaupt keinen Talkdown hier machen oder so. Aber wäre er Fernandes Neto ein Jahrhunderttalent, dann wäre er schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Düsseldorf. Und von daher finde ich es absolut realistisch, diesen Sommer zu sagen, ja, wahrscheinlich werden wir keinen besseren Geldbetrag mit ihm auch nächstes Jahr erzielen können. Deshalb verkaufen wir ihn lieber jetzt. Aber Emotional immer blöd sowas. Und von daher etwas schade. Und normalerweise, oder dem Spieler persönlich, wünschen wir auch alles Gute. Seinem Verein eher nicht. Kann man vielleicht so sagen.
Das würde ich unterschreiben, ja.
Genau. Aber kommen wir doch gleich jetzt zum Eingemachten, denn da gibt es viel zu berichten. Es ging für uns letztes Wochenende nicht nur nach Illertissen, sondern auch nach Ulm. Und komm, wer macht den Gag nach Ulm?
Ach, hier, der Peter war es, ich hab's gehört. Ja, hat er gesagt.
Und um Ulm herum. Ja, Denn tatsächlich in Illertissen, naja, ich glaube, sie haben schon Hotels, oder? Wie viele Einwohner hat Illertissen? Nicht viele, aber ein paar Bienen, ne? Und eine Königin.
Ich glaube, die haben mehr Bienen als Einwohner. Vermutlich werden sie auch ein Gasthaus haben, in dem man nächtigen könnte. Aber
wir haben uns dann für Ulm entschieden.
Genau, wir haben uns für Ulm entschieden. Wir waren auch nicht die Einzigen. Man hat im Stadtbild das ein oder andere Fortuna-T-Shirt oder Trikot auch noch gesehen. Ich habe jetzt auch auf Twitter oder sonst wo eigentlich niemanden gesehen, der irgendwie den Gasthof Illertissener Bienenkammer oder sowas gebucht hatte und davon ein Foto gemacht hat. Also ich glaube, viele sind einfach am Tag gleich angereist oder halt haben es wie wir gemacht, sind nach Ulm gefahren.
Oder im Bread and Breakfast von Else Schmitz. Ja, war es eher nicht. Aber Anreise ist ein gutes Stichwort, denn die verlief durchaus holprig. Ich weiß nicht, wie es in Düsseldorf letztes Wochenende war, logischerweise. Aber sagen wir mal, in Süddeutschland war das Wetter, das haben ja auch einige während des Spiels erfahren dürfen, durchwachsen, wechselhaft, sagt man auch.
Ja, es hat ein bisschen genieselt auf der Hinfahrt, könnte man fast meinen.
Ja, es war unfassbares Unwetter, wirklich Sichtverhältnisse. Wow.
Extrem unangenehm zu fahren. Ich hatte die große Freude, das Auto lenken zu dürfen. Und wenn man auf der Autobahn bei voll laufendem Scheibenwischer nur maximal irgendwie mit 60 daherkriecht und hofft, dass man die voranfahrenden Fahrzeuge noch erkennen kann, bevor man auffährt, das sagt dann, glaube ich, einiges über das Wetter. Und das Ganze war dann so für ein gutes Stündchen ungefähr in den Sichtverhältnissen. Das war ein wenig anstrengend. Ja, und dann sind wir aus dem Regen heraus in den nächsten Stau gefahren. Das waren dann noch irgendwie 10 Kilometer bis zur Ausfahrt in Ulm, die uns dann noch mal eine Stunde extra gekostet haben, sodass man statt 5 Stunden Fahrt von Düsseldorf aus mit knappen 7 Stunden dann rechnen durfte in unserem Fall. Aber wir kamen dann in dem schönen Me & All Hotel in Ulm am Bahnhof an.
Aber wir wollen euch natürlich wissen lassen, wie viel Einsatz wir euch gegenüber zeigen. Das tun wir ja nur für euch, diese Spiele zu besuchen.
Also wenn es den Podcast nicht gäbe, würde ich überhaupt gar keinen Fußball gucken.
Auf gar keinen Fall. Dann würden wir im Radio vielleicht mal reinschalten während der Musik.
Das reicht ja.
Aber genau, es war ein bisschen beschwerlich, um nach Ulm zu kommen. Und ja, dann haben wir uns die Innenstadt am Abend noch ein bisschen angeguckt. Wir haben, und du bist ja der Mann hier für die Fakten, irgendeine kleine Kapelle gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß.
Irgendwas mit Preußen, ja. Das Ulmer Münster. Ja. Und unsere Community wurde nicht müde, uns darauf hinzuweisen, dass es ein sehr hoher Kirchturm ist, der dort steht, am Preußener Münster, am Ulmer Münster. Es ist sogar der höchste der Welt. Ein Wahnsinn alles. Das, was wir da alles erleben.
War toll, den zu sehen. Die Ulmer Innenstadt hingegen ist jetzt weniger spektakulär. Die ist ziemlich verbaut. Also ich bin ehrlich, Ulm hat sich jetzt als Stadt nicht so zwingend in mein Herz geschossen, wenn man das so sagen möchte. Ich finde aber den Funfact interessant, dass Ulm und Neu-Ulm, die ja durch die Donau getrennt werden, in zwei unterschiedlichen Bundesländern liegen. Also so ein bisschen wie Wiesbaden und Mainz. Aber das sind halt auch, also bei Ulm und Neu-Ulm, die haben ja irgendwie miteinander zu tun, aber diese anderen, also Wiesbaden und Mainz sind ja nun wirklich getrennte Städte. Ne? Also Ulm und Neu-Ulm auch, aber der Name sagt's ja. Ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Auf jeden Fall, Ulm liegt in Baden-Württemberg und wir haben also in Baden-Württemberg genächtigt, während Neu-Ulm direkt über die Brücke in Bayern liegt und Illertissen auch in Bayern. Und da ging es dann entsprechend am nächsten Morgen hin, diesmal bei schönem Wetter. Und wir ahnten ja nicht, was da wettertechnisch auf uns und alle, die dort waren, zukommen sollten.
Ja, es war ja fast ein bisschen zu schön, das Wetter. Es war ziemlich warm, es war ziemlich schwül, fand ich. Es war ein sehr sonniger Tag, als wir anreisten und uns dann so einen VIP-Parkplatz durchschlugen an der Föhlinhalle. Wir waren einigermaßen früh da, konnten uns dann als Pressevertreter, haben wir unsere Akkreditierung natürlich im Vorfeld bereits erledigt, haben dann unsere Lanyards bekommen mit den entsprechenden Anhängern, in welchen Bereichen des Stadions und des Umlaufs wir uns dann aufhalten dürfen und haben unsere VIP-Bändchen an den Arm bekommen, um dann noch nebenbei das schöne kleine VIP-Zelt besuchen zu können.
Genau, also das Füllin-Stadion prinzipiell ist ein sehr, sehr kleines Stadion. Führte jetzt, glaube ich, bei diesem Spiel theoretisch hätten 3000, nee, hätten 5000 Leute Platz gefunden. Es waren ja 3700 da. Ich weiß jetzt nicht wo, weil es war eigentlich schon recht ordentlich besucht, war vermutlich in den Stehplatzkurven noch. Es hat eine kleine Tribüne mit, wie viele Reihen waren das? Vier?
Fünf Reihen gibt es, ja.
Fünf Reihen und das ist auch der einzig überdachte Bereich. Und ich sag mal, schon da hat sich das Investment, das überschaubare Investment, das muss man dazu sagen, in die VIP-Karten gelohnt gehabt. Wobei wir ja theoretisch auch Presseplätze hätten nehmen können. Und da haben wir am Anfang noch gerätselt, denn wo die eigentlich sein könnten. Denn für die Fernsehübertragung auf Sky wurden mehrere Gerüste aufgestellt. Eines hinter der Haupttribüne und dann noch so eine Hubbühne hinter den Toren, damit man also auch ordentliche Bilder liefern konnte. Weil ich glaube, es war wirklich, was die erste Pokalrunde betrifft, mit das kleinste Stadion, das jetzt im Einsatz war bei allen Partien. Und da sahen wir auf den Gerüsten, also auf dem Gerüst hinter der Tribüne, an der Seitenlinie, dass da ja einige Leute auch Platz genommen hatten. Und wir hatten schon vermutet, dass dort die Presseplätze sein könnten. Das war aber nicht der Fall. Aber die Vorstellung fanden wir sehr amüsant, auf ein Gerüst steigen zu müssen, um dann das Spiel ja auf diese Weise zu verfolgen.
Ja, da waren tatsächlich die Videomenschen, die Analysemenschen der Fortuna unter anderem drauf. Das habe ich in der Halbzeit sehen können, als ich ja nochmal lang gegangen bin, dass also die Spielanalysten der beiden Teams oder mindestens mal der Fortuna, man konnte sie am grauen T-Shirt erkennen mit dem Fortuna-Logo drauf, dort oben also saßen. Wir hätten mit unserem Presseausweis auch nicht dort hochgedurft. Es gab eine separate Zahl für den Fernsehturm, den durften wir nicht betreten.
Genau, also vielleicht ganz interessant zu wissen, wie das mit diesen Presse, ja, Ausweis ist natürlich nicht im herkömmlichen Sinne, was ein Presseausweis ist, sondern also mit dieser Pressekarte, da wird, also bei Illertissen wurde es durch verschiedene Ziffern im Prinzip benannt, in welchem Bereich man dann gehen darf und welchen nicht. Ich glaube, bei FIFA-Events sind es Buchstaben und dann wird gesagt, ja, okay, ich darf in den Innenraum, ich darf eben auf die Haupttribüne, ich darf zur Pressekonferenz und in die zur Mixed Zone nach dem Spiel. Und wir hatten die Nummern 1 und 3 und das berechtigte uns dann sozusagen zur Teilnahme an der Pressekonferenz. Theoretisch hätten wir in die Mixed Zone gehen können, das haben wir aber nicht gemacht. Und was durften wir noch? Ja, also auf die Haupttribüne.
Im Endeffekt alle Tribünen betreten. Genau. Innenraum durfte man nicht, Fernsehturm durfte man nicht und ich glaube, ansonsten gibt es auch irgendwie Access All Areas, 3 A's, dann darf man einfach überall hin, wo man möchte. Aber das durften wir auch nicht, aber das war auch nicht nötig. Aber Thorsten, wir haben ein kleines Jubiläum gefeiert.
Ja, ich habe ein Bier ausgegeben sozusagen. denn es war zumindest nach Buchführung der vielleicht euch bekannten Footballogy-App mein 100. Ground. Das Föhlin-Stadion in Illertissen könnte ein Stadion würdiger sein für den 100. Ground, den man hat. Ich glaube nicht.
Bei mir war es die Nummer 68. Ich hinke also noch ein wenig hinterher. Aber mal gucken, was zur Nummer 75 passiert. Ich bin mal die nächsten Spiele durchgegangen. Dadurch, dass man jetzt in der zweiten Liga schon das ein oder andere Mal gesehen hat, müssen wir so ein bisschen auf die Pokalauslosungen, glaube ich, hoffen, um da noch ein paar neue Grounds zumindest mal für mich zu sammeln.
Genau, aber in 2 Wochen Elversberg ist für uns beide auch noch ein neues Pflaster, die USA Farm Arena, so denn in ihr gespielt wird. Es sind inzwischen ja keine 2 Wochen mehr bis zu dem Samstag und ja, bisher gibt es immer noch keine Informationen. Also hier auch mal Shoutout an die Fortuna. Ein bisschen Kommunikation wäre vielleicht an dieser Stelle nicht verkehrt. Es soll ja Menschen geben, die zumindest so ein bisschen im Voraus planen müssen.
Ja, wobei es bei Elversberg selber auch noch keine Ticketinformationen dazu gibt.
Genau, aber das Pokalspiel gegen Mainz dieses Wochenende hat halt in der USA Farm Arena stattgefunden, sodass doch jetzt eigentlich also das Stadion klar sein sollte. Vielleicht zur Info für euch, die USA Farm Arena in Elversberg wurde umgebaut, weshalb auch das erste Heimspiel von Elversberg im Ludwigspark in Saarbrücken ausgetragen werden musste. Und es war jetzt wahrscheinlich die Frage, ob das Stadion rechtzeitig fertig wird. Das ist aber offenkundig der Fall, so dass man zumindest da ja vielleicht mal eine Info rausgeben könnte, wann es jetzt mal mit dem Vorverkauf losgeht. Aber das ist ein bisschen zu weit in die Zukunft geblickt, was man vielleicht bei Footballogy noch erwähnen kann, wahrscheinlich sowohl bei dir als auch bei mir. Man hat ja dann doch nicht jedes Freundschaftsspiel, das man in den letzten 25 Jahren besucht hat, hier immer als Ground erfasst, sodass es sowohl bei dir als auch bei mir wahrscheinlich schon mehr Grounds sind, die man im Leben besucht hat.
Vermutlich.
Aber ja, es war also laut offizieller Zählung mein 100. Ground. Aber nicht mein 100. VIP-Zelt, sondern ich glaube, das vierte, tolle Übergänge, ne? Ja, ja.
Wahnsinn.
Sondern ich glaube, das vierte oder fünfte Mal, ohne das jetzt alles erzählen zu wollen, dass wir ansonsten meistens über freie Kanäle, aber diesmal haben wir ja wirklich für die nicht so teuren VIP-Karten bezahlt, einfach, dass wir uns beim VIP-Bereich umgesehen hatten. Und darum waren wir natürlich nicht nur wegen den ganzen Akkreditierungsgeschichten, sondern auch deshalb waren wir natürlich dann mal vor Ort. Ja, und was gab es da alles zu sehen?
Ach, es war so schön. Also zum einen konnte man noch miterleben, wie an den Bierzelten, nicht an der Bierzeltgarnitur, sondern an den Sonnenschirmen, die von einer Brauerei gesponsert wurden, die nicht DFB-Sponsor sind, mussten noch die Paulaner-Logos und Schriftzüge abgeklebt werden. Das hat mit dem zur Verfügung stehenden Kreppband nicht so gut geklappt, sodass es dann hinterher irgendwie hochgebunden wurde mit Kabelbindern. Das gab ein bisschen Ärger bei den Menschen, die das machen mussten, weil sie irgendwie sagten, ja, das ist jetzt so weit weg. Nein, aber wenn die Kamera 3 hinten durchfilmt, dann sieht man das auch spiegelverkehrt. Also der DFB scheint da sehr, sehr genau drauf zu achten. Und ansonsten hatte das tatsächlich einen totalen Charme, dieses ganze VIP-Zelt. Es kamen die Salate wurden aus den Tupperdosen mitgebracht von ganz, ganz vielen Helfern. Der zweite stellvertretende Kassenwart, zumindest könnte er es gewesen sein, hat am Grill gestanden und dort Nackensteaks und Würstchen gebraten. Es gab einen Ausschank von Damen organisiert, die das, glaube ich, im Normalfall auch nicht professionell tun. Also ich sag mal, das ganze Dorf, der ganze Verein war da auf den Beinen und hat dafür gesorgt, dass es da einen schönen Nachmittag gibt. Und das war einfach total nett. Also überhaupt nicht durchgestylt, sondern einfach ein bisschen wie am Schützenfest. Und aber trotzdem alles lecker, alles gut, alle total freundlich. Es gab einen kleinen Espresso-Kaffee-Stand. Alles super.
Ja, also Schützenfest ist wirklich ein gutes Stichwort. Ich glaube nämlich, gehört zu haben, das war dann auch im Gästebereich so, da mussten erst Wertmarken gekauft werden, was ja natürlich, also machen das Vereine heute wirklich noch, absolutes Schützenfest-Style war. Aber ansonsten auch einfach Shoutout ans Ehrenamt. Man hat das einfach gemerkt, dass die Leute in Illertissen da mit Herzblut bei der Sache waren. Die hatten einfach großen Spaß und Freude daran. Und es ist einfach, das muss man sagen, es ist ein Unterschied, ob du jetzt Angestellte bei einem Caterer hast, die halt sowas machen, weil das ihr Job ist und sie halt jetzt ihre Schicht haben. Oder eben, ob du Leute hast, die da freiwillig mit wirklich großem Einsatz so ein Event durchführen. Darum also wirklich, man muss sagen, ganz große Gastgeber der FV Illertissen. Das war hochgradig sympathisch und ich würde jetzt mal sagen, da kommt man gerne wieder. Also ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ja, dann gab es allerdings im VIP-Bereich neben den ganzen Sponsorentischen und so weiter, auch da waren ein paar Fortunen unterwegs, gab es natürlich auch die ein oder andere Begegnung und da trafen wir, ja eigentlich Zufall, weil er sich zu uns an den Tisch stellte, einen älteren Herrn, der auch gerade am Essen war. Und wir kamen dann doch relativ schnell ins Gespräch. Warum war er denn da? Nicht etwa, um Illertissen zu sehen und auch nicht, weil er Fortuna-Fan war. Er war nämlich Augsburg-Fan, sondern
er hat sich über das Thema Fortuna für alle so sehr gefreut und fand das so interessant, dass er sagte, ja, so früher habe ich gedacht, die Fortuna, die ist so eine richtige graue Maus. Aber dann habe ich das gelesen und das hat mich wirklich begeistert. Und das wollte ich mir mal angucken, was die Fortuna da jetzt so macht.
Ja, das hat uns selber ein bisschen erstaunt. Also natürlich haben wir ja mitgekriegt, dass Fortuna für alle auch international durchaus große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Aber das ist also dann, ich sage jetzt mal wirklich, bei einem älteren Herrn aus der Gegend von Ulm als Thema so interessant aufkommt. Also er meinte, er hat auch mit seinem Sohn drüber gesprochen, der fand das auch so toll, dass er sagt, na, die gucke ich mir jetzt mal an. Das ist tatsächlich ein Faktor, den hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Also die Aktion ist ja noch nicht wirklich gestartet, sie ist ja bisher nur angekündigt, aber also es ist sicherlich ein Punkt, dass es auch dafür sorgt, dass die Fortuna vielleicht interessanter wird für die eine oder andere Person. Ich würde das jetzt nicht als den Standardfall gleich herausstellen, aber interessant.
Nein, ich glaube, das ist natürlich jetzt auch in so einem Einzelfall ist ja auch die Frage, wie nachhaltig das ist, ob der dann tatsächlich mal ins Stadion käme zu uns oder auch nicht. Aber einfach zu sehen, dass etwas, dass ein solches gesellschaftliches Engagement, möchte ich es mal nennen, einfach auch den Anklang findet. Das war sehr, sehr schön. Wir hatten ein wirklich sehr, sehr nettes Gespräch, auch zu den anderen Faktoren.
Er ist großer Felix-Klaus-Fan gewesen.
Oh ja, genau. Nee, aber auch die Faktoren von Fortuna für alle, die vielleicht jetzt gar nicht medial so wirksam waren, haben wir ihm auch noch näher gebracht. Und dann haben wir uns aber auch nach einem gemeinsamen Bier und dem haben wir uns ein gutes Spiel gewünscht und sind dann alle unseres Weges gegangen.
Wir haben ihn dann allerdings nach Abpfiff nochmal kurz wieder getroffen und dann auch getröstet, weil der FC Augsburg ja zeitgleich bei der Spielvereinigung Unterhaching ausgeschieden ist. Da war er natürlich dann nicht so, sagen wir mal, erfreut.
Bevor das Spiel aber losging, Thorsten,
tja,
da hast du ja noch was komplett Außergewöhnliches gemacht. Du hast eine Wurst gegessen.
Und kein Geld dafür bezahlt. Naja, also indirekt schon. Ne?
Nicht aber, im direkten Austauschgeld gegen Ware, aber...
Genau, denn es gab dieses Mal die VIP-Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Ja, die Wurst der Woche gab es und diesmal kam sie eben vom zweiten Platzwort oder nee, zweiten Kassenwart, hattest du eben gesagt.
Zweiter stellvertretender Kassenwart, das ist ganz wichtig.
Genau, der Platzwart hat die Kohle nachgefüllt. Die war also, ich sag mal, im Buffet ebenfalls stand sie zur Verfügung. In dem Fall waren es nur Krakauer Würste, also nur ein indirekter Vergleich, aber es gab Brötchen, es gab Senf und mehr brauche ich persönlich ja gar nicht zum Glücklichsein. Und ja, was soll ich sagen, die Wurst war prinzipiell auch eigentlich ganz lecker. Ich würde sie eben eindeutig überdurchschnittlichen Segment einsortieren. Wie gesagt, es war halt eine Krakauer, aber eben eine gut zubereitete, eben auch vom Holzkohlegrill, das merkt man ja da doch. Was aber nicht gefiel, war das Brötchen. Das war nicht nur ein bisschen klein, sondern es war auch einfach, ja, man musste es selber aufschneiden. Ne? Die Wurst wurde also nicht schön drapiert einem serviert. Und es war halt auch eher ja so ein bröselig kaputtgehendes. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr kritisch bin, wenn das Brötchen zur Wurst nicht gut ist, weshalb es von mir nur 3,5 statt vielleicht 4 Kartoffeln bei einem optimalen Brötchen gegeben hat. Aber insgesamt eine sehr schmackhafte Wurst, aber ehrlicherweise jetzt auch nicht so viel besser als andere Würste, die man so bekommt.
Ja, aber zur Ehrenrettung der Wurst möchte ich gerne noch hinzufügen, dass ich mir in der Halbzeit eine Wurst genommen habe und die Dame, weil ich dann die Wurst quasi schon auf meinem Teller hatte, habe ich die Dame gebeten, mir das Brötchen einfach aufzuschneiden und ich hatte auch ein dunkles Brötchen genommen, das war hervorragend. Also,
tja, aber war nicht der Test, ne?
Ja, aber es ist nicht im Wettbewerbsgeschehen eingegriffen. Ja.
Genau, das ist dumm gelaufen dann, das ist klar. So, aber dann ging es endlich zu unseren Plätzen. War auch ganz lustig, weil man im Prinzip vor den Werbebanden direkt neben dem Spielfeld entlang von unten sozusagen aus dem Innenraum zur Tribüne geht oder ging. Tja, und was stellten wir fest, wer eine Reihe direkt hinter uns saß?
Klaus Allofs, Sepp Weikel mit einem Kumpel und Paul Jäger.
Tja.
Schön. Das ist ein schöner Zufall gewesen.
Das war ein sehr schöner Zufall, sodass wir also auch während des Spiels die nicht immer freundlichen Kommentare, vor allem der Herren Allofs und Jäger mit Blick auf die Spieler mitkriegen konnten. Dazu aber jetzt mehr, denke ich, wenn wir mal in das Spiel selber reingehen. Aber das war natürlich sehr lustig. Final Countdown zum Einlaufen ist natürlich auch absoluter Class-Act, möchte ich sagen. Ich kriege da immer Arrested Development-Vibes und hoffe dann, dass jemand Zaubertricks aufführt. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Selbst zu diesem Zeitpunkt schien, glaube ich, noch die Sonne. Und es brauchte ja nur 10 Minuten, bis es sich zusammenzog. In der Zeit schaffte es die Fortuna dann gleich nach 3 Minuten 1-0 in Führung zu gehen. Also eigentlich genau das, was du in so einem Spiel brauchst. Da wird Klaus auf rechts von Appelkamp eingesetzt, tankt sich mehr oder weniger durch, also ist einfach schneller als sein Gegenspieler und will in die Mitte flach zu Vermey geben, aber ein Verteidiger fälscht den Ball dann schon unhaltbar ins Tor ab. Sodass wir also eigentlich zu diesem Zeitpunkt das ja so wichtige 1-0 haben, was du in so einem Spiel brauchst. Und man sollte ja meinen, dass man nun frei aufspielen könne. Und ja,
also au contraire.
Ja, also erst geht das auch noch. Appelkamp hat noch mal eine gute Chance und dann gibt es auch noch mal einen Freistoß, den er auch schießt und den der Torwart hält in der 5. respektive 7. Minute. Und dann zieht sich der Himmel zu. Aber nicht nur das, sondern die Fortuna fängt an, Stockfehler zu machen. Kommt im Grunde nicht drauf klar, dass Illertissen, ich sag jetzt mal halbwegs mutig, schon in der Abwehr anläuft. Und insbesondere Matthias Zimmermann auf der rechten Seite
hatte
dadurch das ein oder andere Problem. Und ich habe das Gefühl, dass auch ein gewisser Sportvorstand da doch den ein oder anderen bösen Kommentar in die Richtung geschickt hat.
Ja, es hieß sowas wie, oh, die sind wohl noch nicht wach. Was macht der Zimbo denn da? Huiuiuiui.
So, und natürlich also etwas, was Klaus Allers wirklich lustigerweise sehr häufig während des Spiels mit diversen Spielernamen sagte, ja, bist du denn noch zu retten? Also das wäre fast unser Folgenname geworden, aber zu dem kommen wir gleich. Aber ja, bist du denn noch zu retten? Au, bist du denn noch zu retten? Emma, bist du denn noch zu retten? Aber also versteht mir nicht falsch, Alofs war wirklich, wirklich böse. Also er war wirklich nicht zufrieden mit dem Gezeigten, denn ja, Illertissen, so wie das Wetter schlechter wurde, so wurde auch die Fortuna schlechter und Illertissen zeigte eigentlich dann schon nach rund 10 Minuten, dass sie nicht gewollt sind, das Spiel einfach so herzuschenken.
Und da haben sie auch eine ganz gute Chance gehabt. Ich meine, es hätte gut 1-1 stehen können in der 13. Minute. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Man kann sich ein bisschen drüber streiten, ob es jetzt abseits ist oder nicht. Es gibt eine Flanke von der linken Seite. Und Yannick Glessing schießt den Ball ins Tor und der Schiedsrichter Herr Erbst pfeift dann ab, weil es abseits gewesen sein soll. Ja, also ich glaube, man kann da wirklich trefflich drüber diskutieren. Das, was ich im Fernsehen mir im Nachhinein nochmal angesehen habe oder in den Spielzusammenfassungen, kann man sagen, ja, der angreifende Spieler von Illertissen turnt in der Nähe von Kastenmeier herum. Er springt auch ein Stückchen noch weg. Also ich finde es legitim, das Tor nicht zu geben. Wenn es gegeben würde, braucht man sich auch, glaube ich, auch nicht beschweren. Klassische 50-50 Chance aus meiner Sicht.
Ich tendiere persönlich zu, es war kein Abseits. Der Treffer hätte eigentlich zählen müssen, weil Kastenmeier ja im Prinzip am ersten Pfosten steht und dann mit der Flanke Richtung Mitte läuft und in dem Moment im Prinzip gar nicht mehr rechtzeitig zu der Stelle kommt, an die Glessing den Ball dann letztendlich schießt und dass der Mann halt noch im Abseits steht, irritiert ihn nicht. Also seine Reaktion wird sich dadurch überhaupt nicht ändern. Aber es gibt halt keinen VAR im DFB-Pokal bis zum Achtelfinale. Und von daher, wenn das Tor dann eben wegen Abseits zurückgepfiffen wird, dann ist es halt auch so. Und ja, das war im Prinzip auch im Prinzip der Startschuss für den Himmel, seine Schleusen endgültig zu öffnen. Der Hagel begann und es ergoss sich wirklich ein Unwetter auf das Stadion, die Akteure und vor allem die armen Fortuna-Fans auf der Gegengrade, dass der Schiedsrichter, ich glaube, 1 Minute hat er dann noch spielen lassen und dann hat er aber auch sofort unterbrochen, ne?
Ja, es peitscht ja schon der Regen auch ein bisschen zu uns hoch, obwohl wir in der zweitobersten Reihe saßen, wurden zumindest meine nicht bedeckten Beine, ich hatte eine kurze Hose an, wurden schon nass und ich will da wirklich nicht mit den armen Menschen, egal ob jetzt die Fortuna-Fans waren oder halt auch die Illertissen-Anhänger, die alle unüberdacht standen, die waren alle kletschnass. Es war wirklich
Ja. Unangenehm.
Höchst unangenehm.
Genau, ja, die Herren hinter uns waren auch sehr, sehr froh, dass sie im Trockenen saßen. Und für die Fortunen, es war noch ganz lustig. Also der Stadionsprecher insgesamt, er hat durchaus viel erzählt.
Redefreudig.
Genau, also das kennt ihr von uns. Auch dieser Stadionsprecher war redefreudig, aber ich möchte sagen, sympathisch. Also fand ich insgesamt ganz nett. Mal lief die Musik weiter und er musste seinen DJ ein bisschen ermahnen, dass doch vielleicht mal das Volumen runtergedreht werden sollte. Aber insgesamt, finde ich, hat er das ganz nett gemacht. Und er warnte dann auch die Fortunen und er meinte das mit den Worten, ja, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber bitte stellt euch nicht unter den Bäumen unter. Denn es ist auch vielleicht Gewitter angesagt und der Blitz könnte einschlagen, das ist gefährlich. Sodass die Fortunen ja im Prinzip auf dem Gras hängen und man muss sagen, das waren ja nicht mal Treppenstufen auf der Gegengrade, sondern es waren ja einfach nur schräge Grashänge, wie man es vielleicht früher vor dem Umbau, die Älteren unter euch, noch aus dem Paulianisstadion kennen, mit so ein paar Wellenbrechern drin. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön matschig wurde da, aber also man hat da wacker durchgehalten und also wirklich Chapeau an die Fortunen auf den Stehplatzrängen bei diesem Spiel. Das war auf jeden Fall großer Sport. Dass der Gesang ein bisschen monoton war während dieses Spiels, das erwähnen wir an dieser Stelle nicht.
Genau, das bleibt geheim.
Ja, und im Fernsehen blieb das Bild, das habe ich dann beim Rewatch gesehen, blieb das Bild dann zu diesem Zeitpunkt auch schwarz. Und da hat sich Sky natürlich entlarvt, dass der Reporter aus Kostengründen, okay, ich verstehe es, 32 Spiele in der ersten Runde sind relativ viele, wenn man die alle live überträgt, aus Kostengründen gar nicht im Stadion saß, sondern im Studio und entsprechend genauso vor einem schwarzen Bild saß und dann einfach nicht mehr wusste, was da passierte und er dann nur einfach von Kollegen informiert wurde, das Spiel ist gerade unterbrochen. Seien Sie unbesorgt. War aber lustig, das im Nachhinein nochmal mitzukriegen.
Ja, es hat ja sogar so geregnet, dass die Anzeigetafel hinterher ausgefallen ist.
Stimmt, die ist kaputt gegangen.
Genau, es war einfach dann irgendwann, guckte ich nämlich zu dir rüber und sagte, wie viel die Minute ist jetzt eigentlich? Es ist aus. Okay, nee, dann machen wir einfach ohne Anzeigetafel jetzt weiter. Ich meine, sie war jetzt auch, also es lief die Uhrzeit und es wurden die Tore angezeigt. Also, sagen wir mal, rudimentär.
Ja, wie im Paulianisstadion im Grunde. Das Modell genau. Paulianisstadion. Ja, ist leider kaputt gegangen. Der durchaus, sagen wir mal, finanzbewusste Stadionsprecher riet allerdings den Fortunen, die sich dann nicht unter den Bäumen umstellen sollten, mehrfach dazu, dann doch lieber noch etwas Nahrung und Getränke zu verköstigen, weil das natürlich auch für die Umsätze schön ist. Da hat er auch kein Geheimnis draus gemacht. Aber wie gesagt, ich fand das alles sympathisch und alles ganz nett. Ja, allerdings, das dauerte dann jetzt auch nicht ewig, Viertelstunde. Und so schnell wie es kam, so schnell war es auch wieder weg. Und strahlender Sonnenschein, wirklich, also als hätte nie ein Unwetter stattgefunden, war wieder da, sodass zumindest die Fortuna-Fans ein bisschen trocknen konnten und das Spiel ging jetzt auch wieder weiter. Ging es aber besser weiter? Das ist die Frage, Andi.
Oh, nee, nicht so richtig. Also ich fand, es war zu dem Zeitpunkt irgendwie, ja, natürlich war ein zeitlicher Bruch im Spiel und es war dann auch ein Bruch im Spiel der Fortuna. Es ging nicht mehr viel nach vorne. Illertissen störte uns früh. Ja. Zimmermann, Tanaka, also insgesamt in dem Spiel, ja, oder zu diesem Zeitpunkt des Spiels keine gute Leistung, sodass also dann Klaus Allofs auch immer wieder fragte, ob denn die einzelnen Spieler noch zu retten seien.
Ja, also gerade Zimbo bekam von den Herren hinter uns durchaus sein Fett weg. Und auch Tanaka, von dem man aber auch sagen muss, er hatte wirklich keinen tollen Trag. Und also als Spieler, der für das Spiel nach vorne zuständig war, hat er doch häufig den Weg nach hinten gesucht.
Was hatte Paul Jäger nochmal gesagt? Er spielte überheblich oder arrogant oder irgendwie sowas, ne?
Ja, also Paul Jäger, das fand ich ganz interessant, meinte, Tanaka würde sich massiv selbst überschätzen.
Oder so, genau.
Und Allofs ließ diesen Kommentar, sagen wir mal, im Raum stehen, ohne zu antworten. Ich persönlich, das ist hier vielleicht noch nicht so durchgekommen, bin wirklich großer Tanaka-Fan. Also machen wir uns nichts vor, am Sonntag war der schlecht. Aber ich persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er unter massiver Überschätzung leidet. Vielleicht meinte Paul Jäger damit aber auch natürlich die Tatsache, dass er ja verkündet hat, dass er gerne in die erste Liga wechseln möchte. Inwiefern das wohl noch passieren wird diesen Monat, da machen wir mal ein dickes Fragezeichen. Also nicht, dass wir das wollten, ganz im Gegenteil, habe ich ja gerade gesagt. Aber er war nicht wohl gelitten, sowohl bei den Herren hinter uns, als auch bei uns. Die einzigen, die so halbwegs wirklich überzeugt haben, und das gilt dann eigentlich auch schon fast für das ganze Spiel, waren eben Klaus auf rechts, der wie auf St. Pauli eigentlich so unser torgefährlichster Spieler war, und Shinta Appelkamp, der auch zeigt, dass er in den ersten Spielen diese Saison wirklich gut in Form ist und sich auch, also auch in diesem Spiel, ähnlich wie bei St. Pauli, immer mal wieder auch robust zur Wehr gesetzt hat. Also nicht, dass er jetzt irgendwelche Spieler von links nach rechts umflickst, aber dass er also sich durchaus mal behauptet hat, was auch gegen den Viertligisten jetzt nicht lapal ist. Also da haben wir es ja schließlich auch, also nur bedingt mit also Amateuren zu tun. Also natürlich sind es keine Profisportler per se, aber ich sag mal eben auch keine Kreisliga-Kicker.
Und die trainieren auch ein paar Mal die Woche und machen das einigermaßen professionell,
in dem, genau, was sie da tun. Genau. Im Kicker war Ioa noch fett gedruckt. Das habe ich irgendwie nicht verstanden.
Ja, habe ich nicht so verstanden, nein. Also für mich.
Er war besser, Ioa war besser als in, oder auf St. Pauli. Aber die meisten, also ist nichts bei rumgekommen bei seinen Aktionen. Er ist sich häufig einfach festgelaufen auf der linken Seite. So dass also im Prinzip das Spiel, das hat sich dann schon angedeutet, doch sehr rechtslastig war offensiv, wobei eben, wie gesagt, Zimmermann gut mit sich selbst zu tun hatte und Gavory auf der linken Seite, ja, ähnlich, sag ich mal, ein bisschen Probleme hatte. Interessanterweise ist aber, dass in diese Phase hinein in der 26. Minute das 2-0 fällt.
Genau, und wieder ist es Felix Klaus, wieder über rechts, wieder lässt er den linken Außenverteidiger von Illertissen aussteigen. Herr Jeck ist es. Und kann dann...
Verrückter Typ.
Es ist eigentlich, im Endeffekt ist es eine Kopie vom 1-0, sagen wir mal da ehrlich. Ja. Er zieht wieder von der rechten Außenbahn nach innen, gibt den Ball scharf rein. Nur, dass dann dieses Mal nicht ein Illertissener Spieler den Ball ins Tor befördert, sondern Vince Vermey dort steht und ohne Probleme den Ball einschieben kann. Ja, auch eine der wenigen guten Aktionen von Vermey, der hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Aber das macht er dann gut. Das ist dann auch keine große Herausforderung, diesen Ball im Tor unterzubringen.
Nee, das stimmt. Und man sagt ja immer, ja, es ist vielleicht auch ein undankbares Spiel für einen Stürmer. Aber ich muss auch sagen, ich hatte mir ein bisschen mehr auffällige Szenen gewünscht gegen den Viertligisten. Wurde natürlich auch nicht so entsprechend eingesetzt. Aber also auch wenn er das Tor gemacht hat, jetzt also nicht unbedingt die Chance genutzt, um an Ginczek vorbeizukommen, sodass ich zum Beispiel glaube, dass Ginczek also auch am Samstag wieder spielen wird. Das gilt übrigens, um da vielleicht gleich den Bogen zu schlagen, aus meiner Sicht auch für Engelhardt und Siebert, die reingekommen sind. Über Siebert können wir gleich, wenn wir mit Blick auf die Abwehr uns das angucken, nochmal gesondert reden. Aber auch Engelhardt fand ich jetzt zwar nicht per se schlecht, defensiv hat er auch ein paar Sachen ganz gut gemacht, aber die Impulse im Spiel nach vorne, ähnlich wie bei Tanaka, die haben mir bei ihm auch gefehlt. Und er war allerdings sicherlich auch der anderen Situation geschuldet, nicht so nervös wie gegen Hertha, als er reingekommen war. Chance genutzt ist für mich auch was anderes. Und da muss man dann auch sagen, also die vermeintlichen Leute, die nah an der ersten Elf dran waren, die haben ja nicht so richtig überzeugen können. Ja, Fortuna versucht dann noch ein bisschen mehr. Es gibt noch mal in der 36. Minute nach einer Flanke von Gavory von links eine wirklich große Kopfballchance von Felix Klaus, ein Aufsetzer, den er aber neben das Tor setzt. Nach dem Spiel wird er sagen, er hat ihn nur mit der Nase getroffen. Ich würde mal sagen, so sah es dann auch aus.
Die Fortuna-Delegation und wir waren gemeinsam der Meinung, dass man den durchaus machen kann.
Klaus Allofs rastet aus, als dieses Tor nicht fällt. Naja, also er war insgesamt sehr emotional, das konnte man so sagen. Ja, aber insgesamt, also dieses 2-0 zu diesem Zeitpunkt war wirklich nicht verdient. Fortuna hatte gerade defensiv in dieser Partie doch viele Probleme. Das heißt ja nicht immer, dass man sofort 15 Torchancen gegen sich hat. Aber man merkt natürlich, ob eine Abwehrreihe sicher steht oder nicht. Und auch die Spieler, die bisher da überzeugt hatten, also Hoffmann, Gavory und Zimmermann, hatten alle so ihre Probleme. und Siebert, der da neu reingekommen ist, und meistens gegen Yannick Glessing, der ja auch schon das vermeintliche Ausgleichstor geschossen hatte, spielen musste, hatte doch arge Probleme mit Glessing und ja, war bei weitem nicht so souverän, wie man es bisher kannte. Und da war es dann auch in der 40. Minute der Moment, als er in einem Laufduell mit Glessing ja diesen schon berührt. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt auch sicherlich Schiedsrichter, die das als Foul gepfiffen hätten. Ne? Also es nicht mit dem Arm, sondern mehr so mit der Hüfte ihn so ein bisschen rammt. Und Siebert ist zu diesem Zeitpunkt ganz klar letzter Mann der Fortuna.
Ja.
Das heißt also, ein Platzverweis stand zumindest im Raum. Ich persönlich fand die Entscheidung...
Wurde auch vehement gefordert.
Ja, natürlich. Also. Ich persönlich fand die Entscheidung eher richtig. Also ich habe es nicht als zwingend als Platzverweis gesehen. Also auch bei den Fernsehbildern finde ich, die Berührung ist halt nicht gigantisch. Was aber passiert, ist, dass Glessing eigentlich sich sofort wieder aufrappelt, während Siebert noch am Boden liegt. Mittlerweile ist Hoffmann dazu gekommen und den Schuss von Glessing aufs Tor kann Hoffmann dann zumindest noch zur Ecke leicht abfälschen. Das war tatsächlich eine sehr gute Rettungstat, aber an der Szene sieht man, wie offen die Abwehr da hinten gestanden hat und auch wie viele Probleme Siebert leider, der ja bisher doch sehr überzeugt hat seit seiner Rückkehr, gehabt hat.
Ja, war, glaube ich, so ein Tempo-Ding, ne? Also Glessing schien sehr, sehr schnell zu sein und wir haben natürlich dadurch, dass wir, glaube, also wir haben ja grundsätzlich schon versucht, das Spiel nach vorne zu gestalten und haben natürlich auch dann hoch gestanden, ne? Mit der Abwehrreihe ganz kurz hinter der Mittellinie oder ganz kurz quasi noch in der eigenen Hälfte und dann sind diese schnellen Umschaltbewegungen von Illertissen haben. Also gerade im Duell Glessing gegen Siebert haben wir echt nicht gut ausgesehen.
Genau, und aus dieser Ecke, die dann aus der Szene entstanden ist, fällt dann auch das Anschlusstor, das 1:2. Man kann sich jetzt drüber streiten, ist es ein Eigentor oder ein Tor von Friesorger? Was würdest du sagen? Also die Ecke kommt rein in den Fünfer und aus dem Pulk von Spielern kommt halt Friesorger zum Kopfball, trifft dabei die Schulter, so würde ich jetzt sagen, von Hoffmann.
Ja, Schulter von Hoffmann, genau.
Und von da prallt der Ball ins Tor.
Also ich hätte eher ein Eigentor gegeben tatsächlich, weil ich glaube, dass der Ball nicht reingegangen wäre sonst. Ja.
Also ich glaube, offiziell ist es ein Tor von Friesorger geworden.
Ja, ist es, ja.
Laut DFB bei diesem Spiel. Ja, und dann müssen wir aus meiner Sicht auch über Kastenmeier in der Szene reden. Ja, der 5-Meter-Raum vor ihm ist voll mit Menschen, aber es sind halt wirklich weniger als 5 Meter, in die der Ball da in der Box landet. Und um so einem Pulk im Prinzip die Randomness, die Zufälligkeit zu nehmen, die da passieren kann, wäre es in der Szene aus meiner Sicht durchaus nicht verkehrt gewesen, wenn er da hingesprungen wäre und vielleicht mit einer Faust den Ball da vorab hätte rausbefördern können.
Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich habe mir das auch unter diesem Gesichtspunkt, weil wir natürlich auch schon während des Spiels uns darüber unterhalten hatten, ob das jetzt ein Kastenmeier-Fehler ist oder nicht, oder ob er da anders reagieren muss. Ich finde, der Ball kommt einigermaßen hoch da reingesegelt, sodass es sehr schwierig ist, den da irgendwie vorab wegzubekommen.
Keine Frage.
Aber ja, also ich glaube, auch da liegt die Wahrheit wieder in der Mitte. Wenn er rausgeht, hat er vielleicht eine Chance, den dann nochmal irgendwie mit einer Faust wegzubekommen. So sieht es irgendwie ein bisschen unglücklich aus, aber ich würde jetzt erstmal aus meiner Sicht nicht behaupten, dass das Tor auf Kastenmeiers Kappe geht.
Nee, es ist eigentlich wie so häufig im Fußball, wenn man sich die ganze Situation, die wir jetzt gerade geschildert haben, anguckt, es ist ja immer eine Verkettung von Umständen. Ne? Du hast erst dieses Laufduell mit Siebert, dann hast du die Szene, die zur Ecke dann eben führt. Dann kommt die Ecke, wo ja auch andere Fortuna-Spieler, allen voran Hoffmann, mit dabei
etwas
sind,
tun können.
Die Kopfballduell nicht gewinnen. Und dann hast du halt den Torwart, der nicht rausgeht und den Ball klärt, sodass man natürlich jetzt nicht sagt, das ist Kastenmeiers Fehler, sondern er hat halt, wie man so schön sagt, die Aktien mit drin, wie eben Hoffmann und Siebert an der ganzen Entstehung
im Kollektiv schlecht gelöst. Ja.
Ganz genau. Und ja, so war es dann letztendlich der wirklich absolut verdiente Anschlusstreffer für Illertissen. Währenddessen ereignete sich ja auf der Tribüne etwas Amüsantes, was uns dann auch zum Titel Folge, nein, zum Folgentitel, Titelfolge, so ein Quatsch, zum Folgentitel, ja, im Prinzip
inspirierte.
Inspirierte, animierte. Was war denn da los?
Ja, es kam eine Dame in einem Broilers-T-Shirt, also entsprechend als Düsseldorferin zumindest mal zu vermuten oder zu erkennen, und ging großen Schrittes auf Sepp Weikel zu, von dem wir, oder zumindest ich, bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es Sepp Weikel ist. Ich hatte ihn im VIP-Raum gesehen und dachte, wer ist denn der Mann mit der Matte?
Und dem Wuschelkopf.
Mit dem Wuschelkopf, aber wir wussten nicht, dass es Sepp Weikel ist. Und sie ging also, ich dachte erst, sie wollte mit Klaus Allofs ein Foto machen oder sowas. Man sah schon, dass sie in Richtung dieser Delegation ging. Und dann, Herr Weikel, Sie waren das Idol meiner Jugend. Wir sind gleich alt. Ach, wissen Sie noch, damals, da und da, da haben wir noch miteinander getanzt. Und haben Sie vielleicht eine Autogrammkarte dabei? Nee, hat er nicht. Aber dann hat er irgendwas anderes unterschrieben. Und die Frau war sehr redselig. Das hat mehrere Minuten gedauert.
Genau, und vor allem wiederholte sie diesen Satz jedes Mal. Sie waren das Idol meiner Jugend. Sie waren das Idol meiner Jugend. Ja, und so dass ich dann Paul Jäger genötigt fühlte, leicht passiv-aggressiv die Frau darauf hinzuweisen, ja, wir gucken hier auch noch ein Fußballspiel. Und das, auch das musste er wiederholen.
Der Sepp ist auch extra aus München gekommen, um das Spiel zu gucken, ne?
Genau. Also, Paul Jäger war not amused über diese Störung. Und ich, also, ihr kennt mich ja vielleicht noch nicht so gut. Ihr kennt mich jetzt seit 4 Folgen. Aber I feel you, Paul. Paul und ich sind da vom selben Schlag. Ich hasse es, wenn mich Leute während des Spiels von der Seite zuquatschen. Also, heißt nicht, dass ich keine Konversation mit Freunden mache. Aber ich möchte kein Gespräch über ein, sagen wir mal, dem Spielen nicht gerade zuträglichen Thema während der Partie führen. Das ist nicht mein Ding und ich glaube, ich hätte sehr ähnlich reagiert wie der Paul. Das kann ich sagen.
Ja. Was gibt es sonst noch über die Pause zu sagen?
Ja, beziehungsweise genau, es gibt eigentlich zu sagen, dass es dann in die Pause ging. Das Spiel wurde nach dem 1:2 durchaus ruppiger, aber es passierte dann nicht mehr wirklich viel. Und in der Pause gab es für mich blauen Kuchen. Also es gab so eine Illertissen-Torte, die schmeckte aber so Mittel und du hast Eis gegessen. Das ist doch spannend für euch, oder?
Ja, ich war am nostalgischen Eiswagen mit dem VIP-Bändchen. Das wurde vorab schon kommuniziert. Ja. Konnte man nicht nur im VIP-Zelt essen, sondern auch am nostalgischen Eiswagen sich Eis holen.
Vor allem warst du da bis zur 80. Minute, ne?
nicht ganz. Ich glaube, so ein Viertelstündchen hat mich das gekostet von der zweiten Halbzeit, aber ich konnte in der Warteschlange am Eiswagen das Spielfeld tatsächlich überblicken. Ja, es war vielleicht nicht die klügste Idee aller Zeiten. Es waren die ganzen Einlaufkinder vor mir da, die sich dann jeder eine Kugel Eis geholt haben und einzeln bezahlt haben und sowas. Und das Schlimmste ist, das Eis war noch nicht mal so wahnsinnig gut. Das war so ziemlich mittelmäßig.
Hier habt ihr es gehört, das Eis in Illertissen war nicht lecker.
Also wer mal nach Illertissen fährt, und da kann ich den nostalgischen Eiswagen auf jeden Fall nicht empfehlen.
Ja, das ist bitter. So, die wirklich am Fußball Interessierten von uns haben währenddessen das Spiel weitergeguckt. Und ja, da zeigte sich ein erstmal relativ unverändertes Bild Anfang der zweiten Hälfte. Illertissen war sichtlich motiviert, das Ergebnis zu korrigieren. Die Fortuna agierte fahrig und auch irgendwie ideenlos. Ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle schon mal drüber spricht. Also natürlich hat es auch mit Einstellungen in solchen Spielen zu tun. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Fortuna arrogant in das Spiel reingegangen ist. Also den Vorwurf würde ich hier nicht machen. Aber ich glaube, zu sorglos. Das war so ein bisschen, also das Dilemma. Erst waren sie zu sorglos, haben Illertissen ins Spiel gekommen. Und als Illertissen dann im Spiel war, hat man...
Da haben sie den Hebel nicht umgeschaltet bekommen. Da.
Genau, und dann wurden sie auch leicht nervös. Also dann hat man gemerkt, dass sie auch gespürt haben, hier kann was passieren, jetzt bloß nicht blamieren. Und das kennen wir, dieses Problem. Ne? Wir sind nicht der erste Verein und auch nicht der letzte, der dann in solchen Situationen Schwierigkeiten hat. Also auf der einen Seite, ne, muss man das klar ansprechen, auf der anderen Seite, man kennt das. Und ich finde, die Verantwortlichen haben nach dem Spiel nicht Unrecht, wenn sie sagen, ja, am Ende zählt im Pokal nur das Weiterkommen. Das stimmt. Aber, und ich finde übrigens auch, man sollte jetzt nicht zu große Rückschlüsse aus so einer Partie auf den Ligabetrieb oder ähnliches machen. Also ob man jetzt in dem Spiel gesehen hat, dass Fortuna Offensivprobleme hat, das sei mal dahingestellt. Ich sehe das noch nicht. Ich würde da wirklich mal eine Reihe Spiele in der Liga abwarten, um solche Aussagen wirklich zu tätigen, die jetzt in der Presse teilweise schon so rumgeistern. Aber es ist natürlich trotz allem nicht gut, wenn man eben offenkundig nicht 100% in allen Situationen bei der Sache ist. Also wie gesagt, Zimmermann ist zum Beispiel, der ja eigentlich ein sehr zuverlässiger Spieler ist und ich sag jetzt mal von der Mentalität über jeden Zweifel erhaben ist, aber dem sind so viele Bälle versprungen wie in der ersten Halbzeit im März in Nürnberg. Und das kennt man natürlich so von ihm nicht. Das ist jetzt aber nur exemplarisch. Ich will jetzt nicht immer denselben Spieler herausheben, auch wenn er halt
auch andere waren nicht so gut.
Genau, auf unserer Seite das Fett wegbekommen hat. Und nicht so gut ist natürlich dann auch der Grund, weshalb Thune dann zur 58. Minute schon entschlossen hat, okay, wir brauchen hier mehr Stabilität. Wie gesagt, es hat sich immer mehr angedeutet, dass Illertessen reinkommt. Und er brachte dann Marcel Sobotka für Engelhardt. Und was mich ein bisschen gewundert hat, Cholis für Klaus auf der rechten Seite, weil, wie ich ja eingangs schon sagte, Klaus war für mich so der torgefährlichste Spieler. Aber hat sich was geändert? Nicht so richtig, ne?
Nee, das war jetzt kein großer Impuls. Ich glaube, Cholis sollte vielleicht einfach ein bisschen Spielpraxis bekommen. Das war, glaube ich, so ein bisschen auch die Idee. Felix Klaus wirkte für mich jetzt weder verletzt noch irgendwie nicht mehr fit. Positionsgetreuer Wechsel.
Ja, Belastung. Also Belastungssteuerung kann auch ein Grund sein. Hat Pauli durchgespielt.
Genau, Belastungssteuerung, genau sowas. Also es wird sicherlich gegen Paderborn wieder etwas mehr zu tun sein für Felix Klaus, genau.
Genau, Ior hatte nämlich nicht durchgespielt gegen Pauli, dafür hat er jetzt sehr viel Einsatzzeit gehabt in dem Spiel. Letztendlich kommt es dann aber doch in der 64. Minute nochmal zu einer dicken Chance für Illertissen. Das war wiederum Giesing, der also im Prinzip der auffälligste Spieler, die Nummer 7 im Sturm, Yannick Giesing. Der kam zum Schuss, der wurde noch geblockt von Sobotka, aber den Abpraller schießt dann Mannhardt aus der Drehung direkt aufs Tor und ja, da pariert Kastenmeier wirklich, wirklich super, auch wenn ich ihn vorher ja gescholten hatte. Und ich fand ihn auch ehrlich gesagt insgesamt nicht so souverän an dem Tag. Ich fand ihn bei ein oder anderen Flanke oder Ecke ein bisschen zu passiv dieses Mal, aber den hält Kastenmeier tatsächlich relativ gut.
Genau, da gab es zwei Aufreger in der 66. und 69. Minute. In der 66. erstmal eigentlich ein positiver Aufreger, denn der Ball landet im Tor der Illertissener, wird aber dann abgepfiffen wegen einer Abseitsstellung, auch eine sehr klare Abseitsstellung. Es gab einen Freistoß von Appelkamp, der wird von Siebert dann überraschend freistehend ins Tor geköpft und der steht also überraschend frei, weil er, glaube ich, 2 oder 3 Meter im Abseits steht bei diesem Freistoß. Also alles richtig entschieden. Was dann ein bisschen komisch war, und vielleicht kannst du da gleich noch 2 Sätze zu sagen, weil ich es im Eifer des Gefechts im Spiel nicht so richtig mitbekommen habe.
Du warst doch noch am Eisstand, gibst du.
Nee, da war ich schon zurück. Es gibt eine schnelle Freistoßausführung in der 69. Minute und der Schiedsrichter pfeift das zurück und dann auf einmal liegen irgendwie Torhüter und Cholis am Boden, es gibt Gelb gegen den Torhüter, das war alles ein bisschen verwirrend für mich.
Ja, also der Schiedsrichter hat den Freistoß, den die Fortuna schnell ausführte auf Cholis, nochmal abgepfiffen, und weil er wohl noch nicht bereit war. Was schade war, weil Cholis im Prinzip frei durch war und Richtung Torwart lief. Und dass Cholis wirklich also einen minimalen Schritt noch mit Ball machte, fand der Torwart gar nicht lustig. Er prollte so ein bisschen rum, also hat ihn leicht geschubst. Ja, okay. Ehrlicherweise, also auf keinen Fall eine rote Karte oder Tätigkeit oder sowas. Mhm. Gelb ist genau die richtige Entscheidung vom Schiri. Cholis muss sich da vielleicht auch gar nicht so sehr auf den Boden schmeißen. Sei es drum, ehrlicherweise viel Lärm um nichts aus meiner Sicht im Nachhinein.
Okay. Danach neuer Doppelwechsel. Es kommen Ginczek für Vermey und dann erster Einsatz von Johannesson für Ioa. Johannesson spielt dann zentral und Appelkamp geht auf die linke Seite.
Ganz genau. Also interessant, dass er sozusagen die Appelkamp-Position übernommen hatte, dann in dem Moment, also die ja durchaus auch offensiver ist als die beiden Sechser oder Achter, also so ja schon mehr oder weniger eine Zehner-Position. Mhm. Und ja, nochmal, also da müsste man vielleicht mal den Trainer fragen, was da der Gedanke dahinter ist. Aber naja, das auf jeden Fall machte er das. Man muss aber sagen, das Spiel selber, also vielleicht kann man sagen, Fortuna hat, hatte also ein bisschen weniger Vogelwild in der zweiten Hälfte gespielt, wobei wir noch zu einer dicken Chance kommen werden von Illertissen. Aber man hatte irgendwie immer das Gefühl, der Ausgleich kann ja jeden Moment fallen.
Ja, es war auf jeden Fall kein ganz ruhiges Herunterspielen. Es war immer ein bisschen kribbelig.
Sie waren nicht souverän und man hatte immer dieses Damoklesschwert. Ja, eine Szene reicht und dann gehen wir hier in die Verlängerung. Und da weiß man halt dann, dass die Dinge manchmal so eine eigene Dynamik bekommen. Also Illertissen ließ nicht nach, wurde auch nicht müde. Und ja, die Fortuna hatte letztendlich zwar dann, sag ich mal, vielleicht wieder etwas mehr den Ball, aber sie wusste halt selten damit etwas anzufangen. Zimmermann hat sich dann noch verletzt bei einem Zweikampf an der Seitenlinie direkt vor der ging er zu Boden und blieb da auch direkt liegen und wurde am Rücken behandelt.
Ja, einmal rausgerollt in die heilenden Hände der Physiotherapieabteilung.
Und Ulf Blecker, und ja genau.
Für ihn kam dann Uccino ins Spiel.
Genau, und kurz danach, in der 82. gab es dann auch eine große Fortuna-Chance. Da legt Ginczek wirklich sehr schön quer von rechts auf Johannesson. Und der muss, weil der Keeper gerade quasi auf dem Weg erst rüber zu ihm ist, eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben. Ja, und der verzieht den Ball total, dass er links hoch weit vorbeigeht. Also wirklich das Gegenteil von torgefährlich in dieser Situation. Das war sozusagen so die erste auffällige Szene von Johannesson. Es sollte aber besser werden. Doch vorher gab es noch die angesprochene, wirklich dicke Chance, 6 Minuten vor Schluss für Illertissen auf den Ausgleich. Und auch da hat Kastenmeier aus meiner Sicht eben nicht so glücklich agiert. Was war es? Ein langer Ball, ne?
Ein langer Ball auf der von uns aus gesehen rechten Abwehrseite. Kastenmeier geht auch raus, was ich auch richtig finde, dass er es tut, um den Ball dann als mitspielender Torhüter weit, weit wegzuschlagen aus der Gefahrenzone. Aber der Ball wird halt eben nicht weit weggeschlagen, sondern er landet irgendwo rund um die Mittellinie bei einem Illertissener Spieler. Kastenmeier eilt dann in schnellen kleinen Schritten rückwärts in Richtung seines Tores zurück und der Illertissener Spieler kann einen durchaus gefährlichen langen Ball schlagen in Richtung des Tores und dieser tropft dann noch gegen die Latte. Das war wirklich, also das Ding habe ich drin gesehen.
Ja, das hätte der Ausgleich sein müssen und entsprechend Die Reaktion hinter uns, Klaus Allofs, war sehr zornig auf Kastenmeier, das kann man, nicht nur er, also auch Paul Jäger und so, ja, die waren schon nicht zufrieden mit der Leistung, das hatten wir jetzt ja schon gesagt. Aber es gab dann das glückliche Ende für die Fortuna in der 91. Minute, nochmal eine Szene, toll herausgespielt, das muss man sagen, also bei aller Kritik für diese Partie, dieses Tor war echt schön. Doppelpass macht Johannesson mit Ginczek, der den zweiten Pass zurück in den Strafraum lupft zu Johannesson und der legt den gelupften Ball von links in die Mitte zu Zullis, der dann im Prinzip Volley den ins Tor verwandelt. Und ja, das war dann letztendlich natürlich die Entscheidung und das Spiel war vorbei. Vielleicht noch ein Wort zu den beiden Neuen. Ich fand Zolis zumindest bemüht, das ist klar. Also ich finde, er hat so einen gewissen Wuselfaktor. Also man sieht das, ne? Niedriger Körperschwerpunkt, ist auch nicht so leicht vom Ball zu trennen. Seine Dribblings waren jetzt weniger erfolgreich. Langsam, wie ich hier und da mal höre und lese, finde ich ihn jetzt nicht zwingend. Aber es war auch nicht das Spiel mit den großen Räumen, wo er das im Prinzip wirklich beweisen konnte. Er hat sich ein paar Mal durchsetzen können, ist aber auch echt häufiger hängen geblieben. Also das Tor macht aber schön. Ich glaube, im Live-Ticker stand, er muss ja nur den Fuß hinhalten. Ganz so banal fand ich den Ball dann nicht, weil er den schon Volley unter die Latte zimmert. Aber
genau, der kommt halt so halb hoch und braucht auch ein bisschen Schwung, weil der Torwart sonst im Zweifelsfall noch dran käme.
Genau.
Fand ich auch gut gelöst.
Wie fandst du Johannesson?
Hat mir gefallen, hat das Tor vorbereitet, das ist ja schon mal erstmal ein ganz guter Aspekt seiner Leistung, hat auch immer mal wieder den Weg in Richtung des Strafraums gesucht, ein paar ganz kluge Pässe gespielt, also alles in allem für die ersten Minuten, die er für die Fortuna gespielt hat, fand ich eine vollkommen in Ordnung Leistung,
ja.
Darf natürlich immer mehr werden, aber hat sich jetzt, fühlt sich nicht schlecht an, das, was er da gemacht hat.
Genau, also würde ich dir zustimmen, mal abwarten, natürlich jetzt auch, sagen wir mal, nochmal unter längeren und stärkeren Wettkampfbedingungen, wie die beiden sich dann auch schlagen. Ja, also ich hatte es ja schon gesagt, ich glaube, die Wechsel, die es in der Startelf gab, die werden vermutlich am Samstag gegen Paderborn wieder so ein bisschen rückgängig gemacht. Also da haben die Spieler die Chance nicht genutzt, aber wir haben es ja eigentlich schon während der Partie gesagt. Also im Prinzip munterputzen weiter. Ist das Ganze jetzt ein Grund, dass die Alarmglocken gleich klingeln müssen? Ich würde sagen, naja, warten wir mal ab. Und wir wissen, wie Pokalspiele laufen. Das kann am Samstag jetzt schon wieder ganz anders aussehen. Da würde ich noch ein bisschen weiter abwarten, bevor ich die gravierenden Probleme der Fortuna jetzt schon herausarbeiten würde, die möglicherweise gar nicht existieren. Ja, aber für uns war es noch nicht ganz vorbei und auch ehrlicherweise zum Beispiel für Daniel Thun nicht. Denn wir hatten noch einen Termin nach dem Spiel.
Genau, nicht in der Mixed Zone, das haben wir ja schon angekündigt, aber wir hatten natürlich die Chance, uns die Pressekonferenz persönlich zu Gemüte zu führen. Die fand in der direkt neben dem Stadion liegenden Dreifachsporthalle, wie man es so von einem guten Gymnasium kennt, ne? Schöne Dreifachsporthalle, und da gab es im Obergeschoss einen Raum, und dieser Raum war also der Pressekonferenzraum. Und
zwei Stuhlreihen gab's.
Genau, es war kein großer Andrang erwartet, offenbar.
Genau, wir waren auch relativ früh da, aber so langsam trudelten auch die Leute ein und es wurden Kameras aufgebaut. Die einzigen, die nicht eintrudelten, waren die Düsseldorfer Journalisten, sodass Tino Polzer, der Pressesprecher von Fortuna, dann auch schnell nervös wurde und auch schon herumtelefonierte, ob sie sich noch in der Mixed Zone befanden. Denn klar, die Fortuna hatte eine lange Rückfahrt vor sich und wollte natürlich auch zeitig loskommen. Die beiden kamen nämlich, also er und Daniel Thun, kamen dann in den Raum, in dem wir uns auch gesetzt hatten. Daniel Thun hat alle freundlich in die Runde schon begrüßt, sehr sympathisch. Und ja, dann ging die Pressekonferenz los. Und ja, wir wussten natürlich, dass wir dank der Presseakkreditierung dahin gehen dürften. Und natürlich hatten wir uns vorher so ein bisschen überlegt, naja, es wäre eigentlich ganz, ganz cool, vielleicht auch mal eine Frage zu stellen. Wir sind natürlich ein Podcast und damit hier ein Fanorgan. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Form von Informationen, die man hier verbreitet. Also warum eigentlich nicht? Ist ja nicht so, dass wir die ganze Veranstaltung da gecrashed haben oder sonst was. Und ich sag mal so, also besser als Bernd Jolitz' Frage zum Champions-League-Ball war unsere, glaube ich, auf jeden Fall. wir hatten, also mein Problem ist, ich hatte mir also die Frage, und ja, wir haben sie für euch aufgezeichnet, ihr könnt sie gleich hören, denn aus irgendeinem Grund ist die Pressekonferenz zumindest bisher
noch nicht. Bis dato ist sie noch nicht online, ist
bei YouTube aufgetaucht.
Ja, es gibt irgendwie bei der Illertissener Zeitung aber auch nur Ausschnitte, und da sind wir leider nicht dabei, also
unverschämt.
Zurzeit ist unsere Individualaufzeichnung das einzige Dokument, dass das wirklich stattgefunden hat, was wir alles erzählen.
Ja, genau. Also wir haben glücklicherweise den Beweis hier, wobei ich glaube, solche Aufnahmen vor Gericht zählen die nicht, oder wie ist das nochmal? Ist aber auch egal an dieser Stelle.
Ich glaube nicht, dass uns jemand darüber verklagen wird.
Wir werden sehen, aber müssen wir jetzt ins Gefängnis. Was ich nur sagen wollte, man legt sich halt ja so ein bisschen was zurecht, auch für den Plan B, falls die Frage, die man stellen möchte, schon gestellt wurde. Bert Jolitz hat eine ähnliche Frage gestellt, sodass ich auf eine B-Frage ausgewichen bin.
Die hat aber der Kickermann dann schon gestellt.
Ja, das war gemein, sodass ich dann doch zu meiner A-Frage zurück bin. Und jetzt wollen wir uns nicht, euch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Und ich glaube, wir spielen dieses wundervolle Dokument, Zeitdokument, möchte ich sagen, wie der Podcast Gebrabbel Rot-Weiß Daniel Thun eine Frage in der Pressekonferenz stellt, einmal ein.
Weiter, gerne. Thorsten Wiese vom Fortuna-Fan-Podcast Gebrabbel Rot-Weiß. Herr Thun, in der zweiten Halbzeit hatten Sie, wie wir schon festgestellt hatten, Johannessen und Zolis eingewechselt. Johannessen spielte dann im zentralen Mittelfeld, Zolis auf rechts. Sind das auch die Positionen, wo Sie primär sehen? Oder sagen Sie, nee, das war jetzt nur der Situation im Spiel heute geschuldet?
Ich glaube, es sind grundsätzlich schon Ihre Positionen, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Isak ist ein Zentrumspieler, Christos ist ein Außenbahnspieler. Ob er jetzt links oder rechts spielt, war jetzt dann eher die Entscheidung, dass wir Felix Klaus vom Feld nehmen zuerst, einmal dann etwas später. Und ja, das ist etwas, wo sie sich halt mit den anderen auch ein bisschen betteln müssen. Also ich weiß, dass Isak auch ein bisschen mehr spielen kann, mal mehr Positionen, er kann auch auf den Außenbahnen spielen, aber er selber fühlt sich im Zentrum am wohlsten. Und ich glaube, ja, die Zukunft wird da liegen, wenn ich noch andere Optionen habe.
Ja, das war doch fachlich ganz großes Tennis, oder? Da
ja, das sind auch Informationen, die man sonst ja auch nirgendwo erhält. Also
genau. Also jetzt wissen wir es, dass prinzipiell das wohl schon so die Positionen sind, auf denen die Spieler gesehen werden. Ist jetzt nicht überraschend, dass sie auch auf anderen eingesetzt werden. Aber ich persönlich hatte vor dem Spiel gedacht, dass Johannessen eher auf der linken Seite eingeplant ist. Aber tendenziell ist es wohl wirklich so, dass er eher der Neto-Ersatz jetzt für die Kaderposition im zentralen Mittelfeld zu sein scheint. Allerdings natürlich auch links aushelfen kann. So ein bisschen wie Edgar Pripp, wenn sich doch jemand an den erinnert. Aber das war natürlich für uns eine aufregende Sache, dass wir das mal machen konnten. Und ja, ist doch vielleicht ganz lustig. Und ich hoffe, wir haben jetzt keinen der Profis hier geärgert, dass wir da auch mal waren und eine Frage gestellt haben. Ja, danach ging es zurück. Das war ehrlicherweise ziemlich ereignislos, sodass wir sagen können, ich glaube, auch mit Blick auf die Zeit, wir schauen mal auf das Spiel vom nächsten Wochenende. Das Heimspiel am Samstag gegen den SC Paderborn.
Genau.
7.
Der SC Paderborn ist mit einer, naja, durchwachsenen Leistung bisher in diese Saison und in diesen Pokal gestartet. In die Saison gestartet mit einem 5:0 gegen Fürth. Das lag sicherlich am frühen Platzverweis gegen Muslia. 13:0 zur Halbzeit, 5:0 am Ende. Im zweiten Spiel haben sie 1:1 gegen Osnabrück gespielt und haben jetzt zuletzt das DFB-Pokalspiel gegen Energie Cottbus mit 7:0 gewonnen. Das heißt, rein vom Formfaktor her haben sie sich also von Spiel zu Spiel gesteigert. Jetzt ist die Frage, ist das eine Wellenbewegung? Starten sie wieder unten? Ist die Tendenz ungebrochen? Das wird sich natürlich dann am kommenden Samstag alles klären, wie es da weitergeht. So viel aber zu den harten Fakten der letzten Spiele. Was können wir übers Team erzählen?
Genau, also interessant ist natürlich, was diesen Sommer passiert ist. Ich glaube, die meisten Leute haben es vernommen, dass Max Kruse zu Paderborn gewechselt ist. Ob das sich auszahlt, das wird sich zeigen. Nicht gegen die Fortuna, er hat sich nämlich schon letzte Woche beim Spielen Muskelfaserriss zugezogen und wird also sehr wahrscheinlich nicht auflaufen gegen die Fortuna. Also ich glaube, 2 Wochen ist da ein bisschen knapp bemessen. Hat beim 1:1 gegen Osnabrück, hat er den Ausgleich zumindest vorbereitet. Also er ist natürlich schon der Fixpunkt jetzt im Angriffsspiel von Paderborn, sodass es sicherlich kein Nachteil für die Fortuna ist, dass er nicht dabei ist. Ob das aber alles gut geht, denn ich denke, wir alle kennen Max Kruse, da kann man sicherlich mal ein Fragezeichen hintermachen. Ich bin froh, ehrlicherweise, dass die Fortuna nicht auf diese Idee gekommen ist. Oder hättest du Max Kruse gerne bei uns gesehen?
Nee, ich denke mal einen 35-jährigen Profi, der sich irgendwie noch vereinslos fit hält und in der Vergangenheit auch nicht immer als Musterprofi durchgegangen ist. Das können wir nicht gebrauchen. Ja, dann eher Klasse statt Masse, würde ich sagen.
Ansonsten vielleicht noch wichtige Transfers diesen Sommer. David Kinzombi, den wir ja auch kennen vom HSV, KC und Sandhausen spielt jetzt dort. Ich komme gleich noch zu den Leuten, zumindest den wichtigsten, die er ersetzen soll. Ein alter Bekannter, ebenfalls nicht mehr der Jüngste, ist bei Paderborn, Adriano Grimaldi. Ja, wer kennt ihn nicht noch aus der Aufstiegssaison in die Bundesliga damals? Hat bei Fortuna, ich würde sagen, jetzt nicht nachhaltig reüssiert. Ne? War natürlich kein schlechter Typ, aber viel verletzt damals in der Zeit und ja, hat sich auch nie einen Stammplatz letztendlich erkennen können, als er hier gespielt hat. Aber ja, den kennen wir natürlich noch. Ansonsten Innenverteidiger Visa Muslio kam aus Ingolstadt. Der hat sich die rote Karte im ersten Spiel beim KSC geholt, als man 5:0 verlor. KSC, Quatsch, bei Fürth war es. Genau. Der wird also, weil er 3 Spiele gesperrt wurde, auch nicht gegen die Fortuna auflaufen können. Dafür hat man noch einen interessanten Linksverteidiger geholt, Kimberly Ezequiem, ausgeliehen vom SC Freiburg, wo er allerdings vor allem in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Kein uninteressanter Spieler, genauso wie Mattes Hansen aus Schalkes U19, der auch zuletzt jetzt zumindest im Pokal gespielt hat. Wo der SC Paderborn mit 2 Spitzen antrat, normalerweise in den ersten beiden Spielen immer mit 3er-Kette und im Prinzip Max Kruse vorne drin. Da hat man natürlich auch noch Muslia und den sehr schnellen, wie heißt er, Conte, Die sind gefährlich, das darf man nicht unterschätzen, aber sie haben vor allem mit Julian Gystwan und Ron Schallenberg im Mittelfeld zwei sehr, sehr wichtige Spieler verloren. Diesen Sommer Schallenberg zu Schalke, im defensiven Mittelfeld auch der Kapitän gewesen, und Gystwan, der auf der rechten Seite meistens entweder als Verteidiger hinten oder als rechter Mittelfeldspieler im Prinzip so ein geheimer Spielmacher war. Und man merkt es schon, Dennis Srebreni ist vielleicht auch noch ein Name, der gegangen ist, und der Ersatztorwart Zingerle. Man merkt dann schon, Uwe Hünemeyer, ich beende den Satz auch gleich. Uwe Hünemeyer kennt man vielleicht auch noch, hat die Karriere diesen Sommer beendet, also auch in der Abwehr da. Das ist alles noch nicht aus einem Guss beim SC Paderborn, sodass ich der Meinung bin, dass die Fortuna da durchaus sich also realistische Chancen auf einen Heimsieg ausrechnen kann. Vielleicht noch ein Wort zu Kwasniok, einem unserer Lieblingstrainer, nicht der nicht nur negativ schon im Spiel gegen die Fortuna vor rund einem Jahr aufgefallen ist, sondern ja auch im Prinzip ein laufendes Verfahren gegen sich laufen hat. Da gab es den Vorwurf der Belästigung gegenüber einigen Frauen auf Mallorca. Das steht alles noch im Raum. Der SC Paderborn hat den Klassiker ausgepackt. Es gilt ja die Unschuldsvermutung.
Juristisch ja, moralisch weiß man nicht so genau, ne?
So sieht's aus, ne? Das finde ich, kann man bei solchen Sachen, wenn solche Vorwürfe kommen, führt das manchmal dazu, dass man dann die Neigung hat, im Prinzip die möglicherweise berechtigten Vorwürfe und Sorgen der Opfer so ein bisschen beiseite zu wischen. Also ich persönlich finde es fragwürdig, ob man einen Trainer, der in so einem Verfahren steckt, wirklich weiter beschäftigen sollte. Klar, sollte er wirklich unschuldig sein, im Gegenzug ist es auch nicht so einfach, aber wie du gerade so schön formuliert hast, juristisch gilt die Unschuldsvermutung, moralisch kann man das ja auch ein bisschen anders sehen. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass Paderborn aktuell nicht in der Verfassung der letzten Saison ist, weshalb ich sie auch nie als einen der Aufstiegskandidaten gesehen hatte. Und ich glaube, es wäre natürlich jetzt auch wichtig, zum ersten Mal jetzt gegen einen Gegner, der vielleicht offensiv, beziehungsweise der nicht so defensiv spielt, mit mehr Räumen dann auch offensiv ein bisschen mehr zu zeigen als in den ersten Spielen. Das traue ich der Fortuna aber zum jetzigen Zeitpunkt durchaus zu, sodass ich eigentlich positiver Dinge in das Spiel gehe. Wie siehst du das?
Ja, auch wenn die Statistik tatsächlich ein bisschen gegen uns spricht. Ich habe sie rausgesucht, deswegen erzähle ich sie jetzt auch. Wir haben in der zweiten Liga 16 Spiele gegen Paderborn gespielt. Davon haben wir 4 gewonnen, 5 unentschieden gespielt und 7 verloren. Und in der vergangenen Saison haben wir das Heimspiel 2:1 gewonnen. Sehr frühes Tor von Kovnatski und ein Elfmeter, meine ich, von Hennings. Und das Auswärtsspiel in Paderborn 4:1 verloren. Da kann ich mich auch noch relativ gut dran erinnern, das war gar nicht so schön, das hat keine große Freude gemacht. Wie gesagt, die Statistik spricht so ein bisschen gegen uns, aber vielleicht ändern wir es ja am Samstag.
Es war kein Elfmeter von Hennings, sondern es war eine Flanke von Appelkamp von der linken Seite, die Hennings Volley vollstreckt hatte. Appelkamp hat nämlich 2 Assists in dem Spiel gemacht.
Ich weiß doch, warum ich diesen Podcast mit dir mache, Thorsten.
Ja, ich vergesse sowas dann, aber so nach 2 Jahren vergesse ich das dann auch. Aber das Spiel habe ich irgendwie noch präsent, war ja letzte Saison unser erstes Heimspiel. Ja, aber Paderborn eben jetzt unser zweites Heimspiel und eben immer noch früh in der Saison. Ich denke, wie gesagt, wir sind guter Dinge und dann schauen wir mal. Nächstes Wochenende habe ich eine Menge Familie im Schlepptau und nach 2 Wochen mal wieder ein Heimspiel ist ja auch nicht so verkehrt. Wenn ihr aber glaubt, dass der Podcast deshalb noch am Wochenende kommt, dann sei euch gesagt, dass ich am Wochenende leider unterwegs bin, sodass wahrscheinlich ihr euch auch bis Anfang der nächsten Woche auf die nächste Folge gedulden müsst. Nee, das ist jetzt auch nicht gut formuliert. Aber ihr wisst doch, was ich euch sagen möchte.
Ihr müsst halt ein bisschen warten. Aber wenn die Folge dann genauso schön wird, wie diese hier gewesen ist, Thorsten, doch alle zufrieden, oder?
Dann sind alle zufrieden, auf jeden Fall. Und zum Abschluss immer noch die Erinnerung, wir haben auch ein paar Social-Media-Kanäle. Ich würde behaupten, da ist durchaus noch, auch schon während der Spiele, ein bisschen was los. Es gibt auch hier hin und wieder mal ein Reel vom Wochenende. Wenn ihr also auch Bilder zu all dem Gebrabbel hier sehen möchtet, dann ist das eure Chance. Gebrabbelrot-Weiß oder auf Instagram oder gebrabbelrw auf Twitter. Da kommt noch mehr. Und ja, folgt uns und erzählt auch den Leuten in eurem Umfeld, die das interessieren könnte, von unserem Podcast. Wir wollen natürlich weiter mehr Leute hier anziehen und hoffen, dass sich das hier weiter rumspricht, dass wir hier mit Freude an der Sache euch von den Spielen berichten.
So ist es. Dann denke ich, sind wir am Ende, oder?
Dann sind wir am Ende, also nicht geistig, aber rein spielzeittechnisch, und wünschen euch eine schöne Woche und sagen Tschüss und bis bald.
Bis nächste Woche. Ciao.
Die Wurst der Woche.